Fall 21 aus der Koansammlung Shōjōraku. Das Beispiel. Als Ungarn den Boden fegte, sagte Dogo, viel Mühe, nicht wahr? Ungarn antwortete, du solltest wissen, dass da einer ist, der keine Mühe hat. Daraufhin sagte Dogo, dann gibt es also einen zweiten Mond. Ungarn nahm den Besen hoch und sagte, der wievielte Mond ist dies? Daraufhin schwieg Dogo und ging. Jahre später kommentierte Gensha, das ist genau der zweite Mond. Und Oman bemerkte, der Knecht grüßt höflich die Magd. Die lobenden Verse. Indem er nutzt, was zur Hand ist, zeigt Ungarn Verständnis vom torlosen Tor. Das Wirken als angemessen, erkennend zieht Dogo sich zurück. Ich übersetze das Koan jetzt mal auf Mitteleuropa, Deutschland. Ich mache meine Steuererklärung und meine Frau kommt in mein Arbeitszimmer und zeigt Anteilnahme. Das ist ziemlich nervig, diese scheiß Steuer, nicht wahr? Ich will jetzt aber nicht bedauert werden und antworte, lass mich bloß in Ruhe, du nervst gerade mehr als die Steuererklärung. Das sage ich natürlich nicht. Als Zen-Lehrer stelle ich meine Person selbstverständlich nie in den Vordergrund. Jetzt lachen. Sondern antworte, da gibt es einen, der das nicht nervig findet. Außer meiner devoten Haltung bis jetzt nichts Absurdes. Aber nun fragt meine Frau, dann gibt es also einen zweiten Mond. Als Antwort winke ich mit der Steuerakte und sage, der wievielte Mond ist dies? Daraufhin zieht sich meine Frau schweigend zurück. Das Ganze ist ein bisschen unverständlich, oder? Lasst uns das mal etwas genauer untersuchen. Zunächst erstmal zu Ungarn und Dogo. Die waren beide Schüler ein und desselben Zen-Meisters und waren unzertrennliche Freunde. Sie nutzten jede Gelegenheit, um ihr Verständnis vom Dharma zu demonstrieren und um sich gegenseitig zu prüfen. Das ist so eine Art Dharma-Gefecht. Das klingt so ein bisschen martialisch. Dharma-Gefecht. Eher ist es ein nettes Spiel, bei dem sich zwei Zen-Mönche gegenseitig prüfen in ihrem Verständnis vom torlosen Tor, also ihrem Verständnis vom Zen-Weg. Stellt es euch eher wie so ein Tennismatch vor, aber ein Tennismatch, bei dem die Qualität der einzelnen Schläge interessant sind und sich niemand darum kümmert, wer nun letztendlich Spiel, Satz und Match gewinnt. Wenn also Ungarn den Hof fegt, dann nimmt das Dogo gleich als Gelegenheit für seinen ersten Aufschlag. Viel Mühe, nicht wahr? Das klingt noch ein bisschen nach Anteilnahme. Es gibt auch eine andere Übersetzung, die sagt, zu beschäftigt. Das macht also deutlich, dass Dogo da wirklich ein bisschen provozieren will. Eben der erste harte Aufschlag im Tennismatch. Und obwohl Ungarn, ich muss aufpassen, dass ich die beiden nicht mal verwechseln, also Ungarn ist der mit dem Besen, also obwohl Ungarn den Hof fegt, also ganz in seinem Tun vertieft ist, antwortet er schlagfertig, und ist gleich ganz da und sagt, du solltest wissen, dass da einer ist, der keine Mühe hat. Da gibt es also jemanden, der keine Mühe damit hat, zum Beispiel eine Steuererklärung zu machen. Der empfindet das nicht als Mühe. Wie kann das denn sein? Offensichtlich empfindet diese Person das nicht als ein Muss, als eine von außen aufgezwungene Pflicht. Und werdet ihr sagen, eine Steuererklärung ist wirklich nervig, aber Ungarn, der fegt ja nur den Hof. Das ist doch eigentlich entspannend und keine große Mühe. Da kann man leicht solche Sprüche machen. Das mag so sein, aber ich möchte da eine Geschichte erzählen, die hat mir Christoph Hartlapper, mein Zen-Lehrer aus Steierberg, erzählt. Als Christoph das erste Mal zu einer Übungsperiode in unserem japanischen Stammkloster Hokuchi war, da war es seine Aufgabe, zusammen mit einigen anderen deutschen Zen-Schülern einen Kiesweg zu haken. Dieser Weg führte zu einem Kindergarten, der auch auf dem Klostergelände war. Das war bei der morgendlichen Arbeitsmeditation. Und eine Viertelstunde danach öffnete der Kindergarten. Auch japanische Kinder lieben Kies. Ihr könnt euch also vorstellen, wie eine halbe Stunde später der Kiesweg ausgesehen hat. Da haben die es 3 Tage gemacht und dann haben sie sich gesagt, das ist doch Unsinn, deutsch, effizient. Und haben gesagt, das machen wir bei der Nachmittagsarbeitsmeditation. Ist ja viel praktischer, dann ist der Kindergarten zu und dann hat man viel länger was davon. Gesagt, getan, haben sie so gemacht und haben dann vom Jiki, von dem japanischen Jiki, einen herben Rüffel bekommen. Und fragt man sich, warum? Sollten sie denn gezielt etwas Sinnloses machen, zum Beispiel um ihr Verständnis des Zen-Weges zu stärken, damit sie einfach sehen, das Leben hat so viel Sinnlosigkeiten, da müssen wir einfach durch. Das ist vielleicht ein ganz kleiner Nebeneffekt, aber es ging um was ganz anderes. Sie sollten einfach haken. Sie sollten üben, einfach zu haken. Da gibt es auch so ein passendes Koan, das heißt, mit leeren Händen, dennoch mit einer Hake. Denn es geht darum, sie sollten haken ohne die Idee einer Hake, einfach nur haken, nur das tun und sich nicht darüber Gedanken zu machen, ob es nur effizient ist oder sinnvoll oder irgendetwas. Na gut, das war nun in einem japanischen Zen-Kloster. Da ist es ja sowieso alles anders. Und wir hier in Deutschland, so kann das hier gar nicht laufen. Aber heute haben wir auch eine Übungsperiode, ein Session. Und wir können das hier heute üben. Heute bei unserer Arbeitsmeditation zum Beispiel. Und dazu habe ich eine kleine Übung für euch, genau jetzt. Und zwar, überlegt euch, wenn ihr heute Nachmittag nach dem Mittagessen die Arbeitseinteilung, wenn ihr da eure Arbeit zugeteilt bekommt, was sind eure ersten Gedanken, wenn ihr die Arbeit zugeteilt bekommt? Und das frage ich jetzt euch mit Hilfe eines Multiple-Choice-Tests. Also, ein Multiple-Choice-Test. Was sind eure ersten Gedanken? A. Es muss ja getan werden. B. Bei einem kurzen Tagessession sollten wir uns auf Sazen konzentrieren. C. Ist doch egal, was getan wird. D. Wo ist der Staubsauger? E. Da ist einer oder eine, der damit keine Mühe hat. Was ist nun richtig? Ich will euch da nicht lange auf die Folter spannen. Richtig ist Antwort D. Wo ist der Staubsauger? Einfach machen. Und da fragt man sich natürlich, warum ist die Antwort E? Da ist eine oder einer, die oder der keine Mühe damit hat. Diese Antwort ist etwas schwächer. Wenn ihr natürlich damit nachher vor das Verwaltungsgericht zieht und eine Klage erhebt, dann werdet ihr wahrscheinlich die Antwort eh auch genehmigt bekommen. Aber dazu etwas später. Es gibt ja noch die anderen Antworten, die muss ich ja auch nochmal erklären. Also zum Beispiel Antwort A. Es muss ja getan werden. Es muss ja getan werden. Oft verstecken wir unsere Person hinter dem Wort es. Es ist erforderlich. Auf deutlich Deutsch heißt das, ich muss machen. Und als geübte Zen-Schüler und Zen-Schülerin werdet ihr natürlich Antwort A nicht gewählt haben, sondern andere Antworten, wahrscheinlich D oder E. Aber wie sieht es dann wirklich in eurem Alltag aus? Gibt es da nicht genügend Antreiber, innere Antreiber, die genau damit arbeiten, die genau sagen, es muss ja getan werden? Wir brauchen doch im Alltag auch diese Antreiber, die uns zum Beispiel dazu antreiben, uns für das nächste Session im Februar anzumelden. Oder diese Antreiber, die uns erinnern, dass wir noch den Heizungs- und Sanitärinstallateur anrufen müssen und dass wir noch dies und jenes erledigen müssen. Ich glaube, ihr kennt alle diese Antreiber. Und das Gemeine an diesen Antreibern, es ist erforderlich, es muss und so weiter, das Gemeine bei diesen Antreibern ist, dass sie gute, rationale Gründe dafür haben. Schließlich ist es doch auch notwendig, sich klar zu machen, was alles zu tun ist, was alles noch erledigt werden muss. Und das ist auch richtig so. Natürlich sollten wir uns je nach Situation einen Plan machen, was zu erledigen ist und mit welcher Priorität etwas zu erledigen ist. Und wenn wir das getan haben, dann können wir zum gegenwärtigen Augenblick zurückkehren und unser Dasein genau jetzt genießen. Wir haben die Absicht, das und jenes dann und wann zu erledigen. Genau jetzt ist aber 2 Minuten Stille. Und die können wir jetzt gleich mal hier üben. Im Alltag ist es dann oft günstig, die Augen zu schließen. Das ist also eine kurze geführte Meditation. Die dauert wie lange? 2 Minuten. Wir schließen die Augen. Wir spüren die Unterlage, auf der wir sitzen. Und nehmen unseren Atem wahr. Ich atme ein und ich bin mir bewusst, dass ich einatme. Ich atme aus und ich bin mir bewusst, dass ich ausatme. Niemand wird mich jetzt stören. Es ist für alles gesorgt. Ich brauche mich um nichts zu kümmern. Dann stellen wir uns vor, dass wir eine erhöhte Position einnehmen. Wir stehen auf einem Hügel oder wir fliegen in einem Heißluftballon. Wir können uns selbst von oben beobachten. Und wir sehen, wie eine kleine Person da unten sitzt. Da unten, in diesem Meditationsraum, das sind wir. Wir schauen uns mit liebevollen Augen an, wie wir da sitzen. Und konzentrieren uns auf unseren Atem. Ein, aus. Langsam kehren wir wieder mit unserer Aufmerksamkeit ganz in diesen Raum jetzt hier zurück. Und falls wir unsere Augen geschlossen haben, öffnen wir unsere Augen. Das ist eine Übung für den Alltag. Und jetzt stelle ich mal die Frage, was sagt unser innerer Antreiber zu dieser Übung? Also, ich weiß, was meiner dazu sagt. Der sagt, tolle Übung, aber genau jetzt passt es gerade nicht. Ich muss eben noch das erledigen. Eben noch mal im Computer diese Excel-Tabelle, dauert nur 2 Minuten, mache ich eben fertig. Und dann? Und nach 10 Minuten... hat er das gleiche Argument, sagt, eben noch das, das mache ich ihm noch fertig und dann. Du musst eben noch das erledigen. Daran zeigt sich ein typisches Merkmal von dem Antreiber. An dem könnt ihr ihn immer erkennen, nämlich das Wort muss. Das Wort muss ist der typische Antreiber. Ersetzt mal jedes Mal, wenn ihr das Wort muss in eurem inneren Kopf hört, ersetzt das jedes Mal durch das Wort ich will oder ich habe die Absicht. Also statt ich muss noch die Toilette putzen, sagt ihr euch, ich will die Toilette putzen. Wenn ihr das nicht tut, sondern immer bei dem muss bleibt, dann geht das folgendermaßen. Ich muss die Toilette putzen, ich muss mich danach entspannen und dann muss ich ein Buch lesen und dann muss ich meditieren. Und so geht das immer weiter und wir verharren in diesem Antreibermodus. Ein zweiteres Merkmal, wo ihr euren inneren Antreiber erkennen könnt, ist, dass er gerne Unruhe verbreitet. Also nicht so eine angemessene Unruhe. Es gibt meiner Ansicht nach eine angemessene Unruhe. Das ist zum Beispiel, ich flieg jetzt nach Ulaanbaatar und stehe auf dem Flughafen und gleich geht's los. Das ist eine angemessene Unruhe. Aber es gibt viele Unruhen, die unnötig sind. Zum Beispiel, womit der Antreiber gern argumentiert ist, wenn ich das jetzt nicht sofort mache, dann wird das nie was. Dann raffe ich mich nie mehr dazu auf. Und ihr habt euch ja gerade eine Liste gemacht, was zu tun ist. Und das macht ihr eben dann und dann. Nein, der Antreiber sagt, wenn du das jetzt nicht machst, dann wird das nie was. So eine Unruhe. Also achtet auf die Muss-Botschaften und die Unruhe. Und macht gerade dann 3 tiefe Atemzüge oder vielleicht besser noch 2 Minuten Stille. Und dann müsst ihr euch trotzdem doch irgendwann aufraffen zu etwas. Aber wenn ihr zum Beispiel vorher 2 Minuten Stille geübt habt und dann schaut, was zu tun ist, dann geht ihr schon mal in eine andere Haltung rein. Und dann schaut ihr euch an, habe ich mir diese Tätigkeit jetzt wirklich vorgenommen? Ist es meine wirkliche Absicht, das und das zu tun? Und wenn ihr dazu Ja sagt, dann wird es euch leichter fallen, das zu tun. Ich habe jetzt die Absicht, das Klo zu putzen, dann tue ich das auch. Und dann ist nicht immer diese Gedankenspirale, ich muss jetzt das Klo putzen im Kopf, sondern es kann tatsächlich zu einem freudvollen Tun werden, weil wir uns frei dazu entschieden haben. Also ehrlicherweise gelingt mir das nicht so oft, aber immer öfter. Also ich bemerke bei mir, dass man sich mit den Jahren Zen-Übung schon immer öfter von dem Muss wegkommt zu dem Ich will, ich habe die Absicht. Ihr habt gut aufgepasst und ihr wisst, dass da ja noch andere Antworten waren. Zum Beispiel die Antwort B. Bei einem kurzen Tagessession sollten wir uns auf Sazen konzentrieren. Bei dieser Antwort sind wir schon gleich bei der komischen Sache mit dem zweiten Mond. Das muss ich ja auch noch erklären. Also Ungons Statement, du solltest wissen, dass da einer ist, der keine Mühe hat, kontert Doro ja mit der Gegenfrage, dann gibt es also einen zweiten Mond. Dazu muss Mann oder Frau wissen, dass der Mond im Zen ein Sinnbild für unsere Buddha-Natur ist. Dogo fragt also, unterscheidest du zwischen dem einen Teil in dir, der im Vollmond der Erleuchtung steht, und dem anderen Teil in dir, der im Alltag lebt, also fegt? Mit anderen Worten, unterscheidest du zwischen wertvoller Zen-Meditation auf dem Sitzkissen und weniger wertvoller täglicher Arbeit? Unterscheidest du zwischen heilig und profan? Machen wir nicht, werdet ihr wahrscheinlich jetzt sagen, klar, wir unterscheiden nicht. Und doch ist gerade diese Unterscheidung, dieser Dualismus eine große Gefahr bei der Zen-Übung. Wir sprechen oft im Zen von der Leerheit. Zum Beispiel im Herz-Sutra. Da heißt es, der heilige Bodhisattva Avalokiteshvara in tiefste Weisheit versenkt erkennt, dass die fünf Bereiche des Anhaftens, nämlich Körper, Gefühl, Wahrnehmung, Willensregungen und Bewusstsein an sich leer sind. Wenn wir aber in dem Zustand der Leerheit verweilen und dabei die Bodenhaftung verlieren, oder was viel häufiger der Fall ist, muss ich aus meiner langjährigen Praxis auch mit Schülern feststellen, wenn wir uns in das Gefühl einer Leerheit hineinfantasieren, dann entsteht nicht eine innere Freiheit, sondern Beliebigkeit. Wir gaukeln uns dann so eine innere Freiheit vor und sagen, ist doch egal, was getan wird. Ist doch alles egal. Ist ganz alles leer und alles egal, was getan wird. Das liegt eben daran, dass wir die Fortsetzung des Herz-Sutras nicht ganz tief verinnerlicht haben. Da heißt es ja, Form ist Leerheit, Leerheit ist Form. Leerheit ist nicht verschieden von Form, noch ist Form verschieden von Leerheit. Ziel des Zen ist es eben nicht, bei der Leerheit aller Dinge stehen zu bleiben, sondern Ziel des Zen ist eine tiefe Verschränkung zwischen Leerheit und Form. Darum geht es. Und diese Verschränkung von Leerheit und Form, die demonstriert Ungarn wunderbar, finde ich. Er winkt mit dem Besen und sagt, der wievielte Mond ist das hier? Er sagt damit zu Dogo, nun mal heraus mit der Sprache, du hast den zweiten Mond ins Spiel gebracht. Ich habe davon ja gar nicht geredet. Der wievielte Mond ist denn das hier, wenn ich jetzt hier fege? Und Ungarn selber hat ja nie von einem zweiten Mond gesprochen. Ungarn hat nämlich genau deshalb keine Mühe mit dem Fegen, mit dem, was er tut, weil er nicht zwei Monde hat, weil er nicht trennt zwischen Leerheit und Form, guter Meditation und schlechter Alltag. Also er unterscheidet nicht zwischen inspirierenden Erlebnissen während der Meditation und dröger Routine, sondern er ist bei beidem immer voll und ganz da. Und deshalb ist es auch nicht egal, was getan wird. Im Gegenteil. Im Gegenteil ist es ganz wichtig, was und wie es getan wird, auch wenn das Ergebnis des Tuns unter dem Effizienzgesichtspunkt völlig egal sein kann oder sogar unsinnig ist, wie dieses Fegen, Haken des Kieswegs direkt bevor der Kindergarten öffnet. Also diese Verschränkung, diese tiefe Verschränkung zwischen Leerheit und Form, die ist im Zen wichtig. Und das demonstriert Ungarn, indem er den Besen hochhält und fragt, was ist das? Das ist ja eigentlich seine Frage, diese typische Zen-Frage, was ist das? Und so schreiben ja die lobenden Verse, die ich am Anfang zitiert habe, die sagen, indem er nutzt, was zur Hand ist, zeigt Ungarn sein Verständnis vom torlosen Tor. Und die nächste Zeile lautet, das Wirken als angemessen erkennend zieht Dogo sich zurück. Und das heißt tatsächlich das Wirken. Das ist auch sehr schön übersetzt, weil es hier einfach nur um Arbeit ohne den Arbeitenden geht. Also es geht um das Wirken. Das Wirken umfasst alles. Arbeit, den Arbeitenden, aber es teilt nicht auf zwischen irgendetwas, sondern es wirkt. Da passiert ein Wirken und Ungarn ist derjenige, der daran beteiligt ist. Aber er macht es nicht aus irgendwelchen Zwangsgründen. Es ist reine Tätigkeit ohne jedes Geteiltsein. Und Dogo erkennt das an und schweigt und geht. Wie läuft dieses Dharma-Match, dieses Tennis-Match jetzt aus? Kann man sagen, dass Dogo verloren hat? Kann man nicht. Sein stilles Weggehen ist auch eine Antwort. Denn es ist jetzt wirklich genug geredet worden in diesem Diskurs und weitere Worte wären unnötig. Und es sind ja wirklich viele Worte gemacht worden, wenigstens für den Zen, wo es doch eigentlich hier um ungeteiltes Tun geht. Nicht? Da fegt einer und auf einmal wird viel gesabbelt. Und deswegen kommt auch der Einwand von Genscha. Wenn ihr euch erinnert, Genscha kommentiert, genau das ist der zweite Mond. Das sind ihm zu viele Worte. Genscha will damit sagen, mit genau das ist der zweite Mond, hätte Ungarn doch einfach weitergefegt, als Dogo ihn da anquatscht. Einfach fegen, einfach tun und ohne sich um den Einwurf von Dogo zu kümmern. Weil wenn er in dem ungeteilten Tun ist, dann soll er einfach tun. Dann wäre da wirklich doch nur ein Mond. Und das ist diese Sache, warum Antwort E. Du solltest wissen, dass da einer ist, der keine Mühe hat, wenn wir Genschas Ansicht folgen, dass die vielleicht etwas schwächer ist. Aber ich finde, Genscha ist da etwas überkritisch. Und bei einer richterlichen Überprüfung würde das bestimmt nicht durchkommen. Die Multiple-Choice-Frage würde bestimmt anerkannt werden. Ich meine, wenn man sich überlegt, wir können nicht immer nur uns wegdrehen und schweigen. Es ist ja auch ein Zeichen für seine vollkommen Dasein, für sein vollkommenes Gewahrsein, dass er auch reagiert auf so eine Ansprache. Und Ummern ist mit dem Dharma-Match zufrieden. Wenn ihr euch erinnert, er sagt, der Knecht grüßt höflich die Magd. Und das bedeutet, ihr seid gleichwertige Partner und habt fair miteinander gespielt. Aber wer von den beiden ist nun die Magd und wer der Knecht? Die Antwort überlasse ich euch. Aber was ich euch nicht überlasse, da möchte ich euch nicht stehen lassen, dass ihr jetzt frustriert seid und sagt, ja, in diesem Koan, Ungwan und Dogo, die sind vollkommen präsent, die machen da so ein Dharma-Match und sind immer ganz präsent und immer nur voll da. und kennen stets nur den einen Mond, auch wenn sie über den zweiten Mond reden, sie kennen stets nur den einen Mond, weil sie ständig in ihrer Buddha-Natur leben. Auch für uns gibt es einen Mond immer. Auch wir haben, wie Ungarn und Dogo, eine Buddha-Natur, die unteilbar ist. Alle, wie wir hier sitzen. Mal haben wir einen Vollmond, wo ihr wirklich ganz präsent, ganz da seid und in eurer Buddha-Natur weilt. Das kennen wir alle, es ist den Menschen immanent. Und dann sehen wir nur eine schwache Mondsichel oder es ist Neumond oder der Himmel ist bedeckt und wir meinen, es gibt keinen Mond. Wir haben keine Buddha-Natur oder wir werden das nie und nimmer schaffen. Mal kochen wir vollkommen bewusst im Hier und Jetzt. Und mal knallen wir das Essen zusammen, als wenn eine mondlose Nacht wäre. Und sind zack, zack fertig und das Essen genießen wir dann noch gar nicht. Das ist eben wie der Mondzyklus, mal auf und ab. Aber wir alle können Dogo und Ungarn werden, wenn wir realistisch mit uns umgehen und mit viel Mitgefühl an die Sache herangehen. Und immer wieder drei tiefe Atemzüge einschalten, jeden Tag im Alltag und immer wieder 2 Minuten Stille üben. Dann werden wir es auch immer häufiger schaffen, unsere Buddha-Natur wahrzunehmen, ihr zu weilen. Wahrzunehmen ist schon wieder falsch, dann sind wir schon getrennt, sondern einfach in ihr zu weilen. Und immer häufiger, da meine ich mit von sehr selten, über selten bis gelegentlich. Und gelegentlich ist schon ziemlich viel. Denn wenn wir jetzt auch uns dieses idealtypische Dharma-Gefecht zwischen Ungarn und Dogo anschauen, das ist ja auch nur eine Gelegenheit. Wir wissen ja gar nicht, wie Ungarn und Dogo sich die ganze Klosterzeit miteinander verhalten haben, wie sie sich überhaupt verhalten haben. Koans berichten immer Gelegenheiten, die besonders lehrreich sind. Also ein nicht lehrreiches Ereignis, wo Dogo und Ungarn sich ganz anders verhalten. Wo Dogo vielleicht sagt, lass mich jetzt in Ruhe oder irgend sowas. Oder ich bin gerade gestresst. Das würde nie ein Koan werden. Also nehmt das auch mal so als Hintergrund, damit ihr eure eigenen Erlebnisse viel mehr wertschätzt, wenn ihr mal in dieser Situation seid. Wenn ihr, oft merken wir es ja erst nachher, da war ich wirklich ganz, wirklich vollkommen da im Moment und trotzdem konzentriert bei meiner Tätigkeit. Zum Beispiel heute bei der Arbeitsmeditation. Könnt ihr das ausprobieren? Wie weit ihr im Vollmond eurer Buddha-Natur verweilt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.